Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf. Ganz liebe Grüße aus Marktoberdorf. Ja, und ich wurde vorhin gefragt über das Predigtthema. Und dann habe ich einfach mal weitergegeben, Verführungsprinzipien. Was verbirgt sich dahinter? Na, wir haben gerade eben ja in der Einleitung ein paar Gedanken uns gemacht darüber, wie wertvoll doch gerade in Stunden wie diesen das Wissen ist, in Gott geborgen zu sein. Zu wissen, dass mein Leben in seiner Hand steht. Ja? Dass meine Zukunft in seiner Hand steht. Aber genau diese Beziehung ist etwas sehr Angegriffenes. Und genau darüber möchte ich heute Morgen mit euch ein wenig nachdenken. Und möchte mit euch einmal lesen aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Erster Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du Gnade gibst und dein Wort hineinschreibst in unsere Herzen, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Wir wollen einmal heute Morgen einen kleinen Gang durch diese ersten Verse des dritten Kapitels des ersten Mosebuches machen gemeinsam. Wir werden nicht alles, was dort steht, betrachten können und auslegen können. Dafür ist die Zeit zu kurz, aber wir wollen so ein paar Gedanken aufgreifen. Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben, mit Blick auf den Teufel und sein Vorgehen, dass uns seine Gedanken nicht unbekannt sind. Und das ist wichtig. Wenn wir Bibel lesen, dann werden wir erkennen, vieles davon, wie der Feind vorgehen will, um unseren Glauben zu schädigen. Ja. Und deswegen ist es wertvoll, wenn wir auch uns mal die Zeit nehmen, uns damit etwas ausführlicher zu beschäftigen. Und so wollen wir heute Morgen in diese ersten Verse einsteigen und ich möchte vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung vorneweg schicken. Wenn wir jetzt hier über das Vorgehen des Satans nachdenken, dann ist ein Gedanke ganz wichtig. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Jesus hat am Kreuz besiegt. Und dieses Wissen dürfen wir auch mit hineinnehmen in dieses Kapitel. Aber gleichzeitig sollten wir wissen, auch wenn er ein besiegter Feind ist, er ist immer noch ein gefährlicher Feind. Ne, vor einigen Jahren habe ich einen spannenden Bericht gelesen aus China. Dort hat ein Koch, die essen ja dort manchmal sehr spezielle Dinge, der hat ein Koch eine Suppe gemacht oder ein Essen zubereitet, in dem eine Giftschlange enthalten war. Und er hat dieser Schlange den Kopf abgetrennt gehabt, hat das Essen zubereitet und nimmt dann diesen Kopf, um ihn wegzuschmeißen. Und was passiert? Der Kopf beißt zu. Und da kein Gegengift in der Nähe war, ist der Koch tatsächlich an diesem Gift der Schlange verstorben. Das war eigentlich schon eine tote Schlange. Aber sie war immer noch gefährlich. Ja, wir kennen das vielleicht von Wespen, da gibt's ja auch die Aussage, dass man 24 Stunden nicht hinlangen soll, na? Weil die noch immer stechen können. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe es einfach geglaubt. Vielleicht hat es jemand anders von euch schon getestet und darf mir gern was anderes sagen. Bei Schlangen ist es definitiv so. Schlangen können auch noch eine gewisse Zeit nach ihrem Tod ihr tödliches Gift verspritzen. Und dieser Koch hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Wenn wir heute Morgen also nachdenken über das Vorgehen Satans, dann ist es wichtig, dass wir vor Augen haben, er ist ein besiegter Feind. Jesus Christus ist der Sieger. Aber er ist immer noch ein gefährlicher Feind. Wir sollten ihn nicht unterschätzen. Und so wollen wir heute Morgen hineinschauen, wenn wir mal in diesen ersten Vers gehen. Was ist denn das Erste, was uns hier jetzt bewusst wird, in diesem ersten Vers? Was erfahren wir hier über das Vorgehen Satans? Was fällt euch auf in diesem ersten Vers? Nur Mut. Also, sollte Gott wirklich gesagt haben. Da kommen wir nachher noch drauf. Es geht sogar schon ein bisschen vorher los. Was fällt uns noch auf in diesem Vers? Jawohl, er ist listig. Okay? Da heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Wir haben es hier mit einem listigen Feind zu tun. Das muss uns bewusst sein. Wenn wir über die Verführungsprinzipien oder über das Vorgehen Satans nachdenken, muss uns bewusst sein, dass Satan ist ein listiger Feind. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns, wenn er listig ist? Jawohl, dass er uns bei unseren Schwächen packen möchte. Sehr gut. Na, das ist ganz spannend, wenn wir einen Vers vorher hineinschauen, da heißt es, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und jetzt ist es, wenn man einmal die Worte im Hebräischen betrachtet, ganz spannend, dass nackt und listig aneinander anklingen. Ne? Im Hebräischen sind ja immer nur die Vokale geschrieben. Ja? Und dann gibt's die Punktationen, die dann für die Aussprache hilfreich sind. Und diese Worte klingen aneinander an, listig und nackt. Das heißt, Satans List zielt auf was? Auf was zielt Satans List? Auf unsere Nacktheit. Auf die Stellen, wo wir schwach sind. Genau darauf zielt er. Seht ihr, im Petrusbrief vergleicht der Apostel Petrus den Satan einmal mit einem Tier und seinem Vorgehen. Mit welchem? Was schreibt der Apostel Petrus über das Vorgehen Satans? Jawohl, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Na, wenn man mal so beobachtet, wie geht denn ein Löwe vor, wenn er seine Beute zu erbeuten versucht? Was macht er? Der schleicht sich an und dann, wenn er vor so einer Büffelherde steht, packt er sich das größte Tier. Nein, er nimmt sich das schwächste Tier. Der guckt sich das schwächste Tier aus. Und genauso ist es auch mit dem Satan. Der Satan weiß genau, wo unsere Schwachstellen sind. Er weiß es vielleicht besser als wir selbst. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der guckt sich aus, wo unsere verwundbare Stelle ist. Seht, das erinnert mich immer ein bisschen an die Nibelungensage, ne? an Siegfried, ne? Der in Drachenblut gebadet hat und sich für unverwundbar hielt. Aber ein Problem hatte er, nämlich welches? Ach, an der Schulter, ne? Warum war das Blatt genau hinten zwischen den Schulterblättern, das Lindenblatt, als er im Drachenblut badete? Da kommt man nicht ran. Da komme ich alleine nicht ran. Verstehen wir? Und genau das war sein Problem und am Ende bedeutete genau diese Stelle seinen Tod. Als Hagen den Speer genau durch diese Stelle bohrte. Seht ihr, und so ist es in unserem geistlichen Leben auch. Es gibt diese Schwachstellen in unserem Leben. Und da kommen wir alleine nicht ran. Und jetzt ist es ganz wertvoll, was Jesus Christus uns durch den Apostel Paulus ausrichten lässt für diesen geistlichen Kampf, in dem wir gestellt sind. Epheserbrief, Kapitel 6, Abvers 10. Was sagt uns der Apostel Paulus da? Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was heißt denn das, wenn dort steht, werdet stark? Was bedeutet das für mich? Dass ich schwach bin. Das heißt, das gilt es anzuerkennen. Wenn wir diesen geistlichen Kampf siegreich bestreiten wollen, dann ist es wichtig, dass wir anerkennen, dass wir schwach sind. Dass ich Hilfe brauche. Na, wie Siegfried mit seinem Lindenblütenblatt, das er nicht selber wegbekam. Deswegen war diese Stelle verwundbar. Dass wir anerkennen und begreifen, ich bin schwach. Aber es gibt einen, der ist stärker. Jesus Christus. Werdet stark, heißt es, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist einige Jahre her, da kam meine große Tochter zu mir und hat gesagt, Papa, wie ist denn das mit der Macht des Teufels? Und ich habe früher immer ganz viel Playmobil gespielt. Ne? Und da hatte ich so ganz viel Wild West, ne? Und da hatte ich so ein Fort. Und dann habe ich dieses Fort aufgebaut für sie, ne? Und habe ihr das mal versucht zu erklären. Da habe ich zwei Kinder genommen, habe die in dieses Fort gesetzt, habe da ein paar Soldaten auf die Brüstung gestellt, ne? Und einen schönen Korporal auf sein Pferd gesetzt. Ne? Und draußen habe ich so ein paar Indianer und Banditen platziert. Und ich gesagt, was passiert mit den Kindern, wenn sie aus diesem Fort rausgehen? Und hat sie gleich begriffen, ja dann kommen sie in diesen Machtbereich dieser bösen Mächte. Na, das Schöne war dann, dass der Korporal ausgerückt ist mit seiner Armee und die Kinder wieder befreit hat. Ja? Gell? Auch das gilt bei Jesus, das dürfen wir wissen. Verstehen wir aber dieses Bild. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lasst uns doch gerade im Bewusstsein unserer ganzen Schwachheit unsere Zuflucht nehmen zu Jesus Christus. Im Römerbrief hat der Paulus am Abschluss des Römerbriefs so eine schöne Grußliste. Und wenn wir den lesen und diese Grußliste lesen, dann sind wir versucht, da so schnell drüber zu lesen. Sind ja nur lauter Grüße, ist ganz nett, alles gut. Und dann haken wir den Römerbrief ab. Nein. Und dabei verpassen wir Wertvolles. Da ist unter anderem die Rede von einem Mann, der heißt Apelles. Ja? Apelles bedeutet auf Deutsch übersetzt ohne Haut. Na? Was wäre ein Mensch ohne Haut? Wenn meine Haut an irgendeiner Stelle kaputt geht, was bin ich an dieser Stelle? Da kommt Fleisch raus und was werde ich da? Vor was bin ich da? Was ist da für eine Gefahr, wenn meine Haut kaputt gehen würde? Infektionen, na, verstehen wir, gell? Da kommen Infektionen rein, da werde ich krank. Jetzt ist es interessant, Apelles, na, der vom Namen her eigentlich ein Bild für einen Schwachen ist. Da heißt es Apelles, den Bewährten, und dann sagt Paulus einen wertvollen Zusatz, den Bewährten in Christus. So steht's dort. Das ist es, was den Apelles in all seiner Schwachheit stark gemacht hat, dass er sich in Jesus Christus geborgen hat, dass er in ihm seine Zuflucht nahm. Und genau das gilt auch für uns. Wir sind schwach, wir sind wie ein Apelles. Aber wir haben Jesus Christus. Und da gilt es, unsere Zuflucht hinzunehmen. Also, der Feind ist listig. Und gerade weil er listig ist und seine List auf unsere Schwachheit zielt, ist es wichtig, dass wir lernen, uns zu bergen bei dem, der stark ist. Jesus Christus. Das ist wie eine Burg. Gell? Dieses griechische Wort, das da steht für in, na, in Christus. Das heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, in etwas ruhen. Das sollen wir tun. Dass ich in Jesus zur Ruhe komme. Mich ganz in ihn hineinfallen lasse. Er ist mein Schutz, mein Schirm, mein Schild. Er ist meine Burg und meine Stärke. Gell, denke mir nur an den 18. Psalm, als David betet, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Nun, wollen wir wieder hineinschauen? Und jetzt erleben wir etwas Interessantes. Was erfahren wir jetzt noch? Die Schlange war listiger. Was erfahren wir noch in diesem ersten Vers über das Vorgehen des Teufels? Ganz tief im Zusammenhang mit dieser List. Was tut er? Noch vor listig. In eurem Text. Was tut er? Was macht er in seiner List? Wenn er jetzt in den Garten kommen würde und sagen würde, grüß Gott, ich bin der Teufel, ich will dich jetzt mal ein bisschen verführen, was würde passieren? Ha, da würde gar nichts passieren, oder? Verstehen wir, gell? Da hätte die Eva alles durchschaut und wäre gegangen, oder? Der Helmut Thielicke hat dazu ein schönes Beispiel erzählt. Er war nach dem Krieg in einem Flüchtlingslager tätig und dort haben sie unter anderem Kinderstunden gemacht. Und dann haben sie mit einem Kasperltheater sozusagen versucht, den Kindern auch etwas Aufheiterung, aber auch biblische Inhalte weiterzugeben. Und dabei sollte er als Pfarrer den Teufel spielen. Und dann hat er sich überlegt, wie mache ich das? Und dann ist er aufgetreten in diesem Theater und hat die Kinder aufgefordert, ne, im Auftrag des Teufels sozusagen, Bananenschalen auf den Boden zu schmeißen und ihren Eltern die Zunge rauszustrecken und so weiter. Dann gab es eine riesen Aufregung unter den Eltern im Lager, wie kann er sowas tun? Aber der Helmut Thielicke hat genau sein Ziel erreicht. Was haben die Kinder nämlich nicht gemacht? Den Eltern die Zunge rausgestreckt, warum nicht? Weil keiner was mit dem Teufel zu tun haben will. Verstehen wir. Und jetzt schaut nochmal in euren Text hinein. Der Teufel ist listig. Wenn der kommen würde und sagen würde, grüß Gott, ich bringe die Verführung, dann wäre das alles klar. Aber was macht er denn? Wie kommt er? Jawohl, da kommen wir gleich noch hin. Der sei Zweifel, sehr gut, aber da kommen wir gleich noch davor. Wie geht er vor? Was macht er? Super. Er benutzt die Schlange. Die Schlange war ja ein Tier. Der Teufel benutzt die Schlange. Das heißt, in seiner List beginnt der Teufel sich zu tarnen. Und zwar wie? Das ist spannend. Der Teufel tarnt sich. Und das Spannende ist, das tut er heute auch. Der tarnt sich. Und zwar genauso, wie er es hier tut. Nämlich ganz interessant, er gebraucht die Schlange. Das hebräische Wort, das hier steht, es gibt verschiedene Ausdrücke für Schlange, ist Nahash. Und wenn man mal zum Beispiel den Kommentar von Gäbelein liest, dann gibt es da eine schöne Zusatzinformation, nämlich dieses Wort Nahasch bedeutet oder beinhaltet den Gedanken einer leuchtenden Erscheinung. Das heißt, was war das für eine Schlange? Bitte? Das war eine schöne Schlange. Das war eine tolle Erscheinung. Das war was Helles, was Herrliches. Verstehen wir? Das heißt, wie kommt der Teufel daher? Was schreibt Paulus 4000 Jahre später im Korintherbrief? Jawohl. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichtes. So kommt er daher. Das heißt, welchen Anschein erweckt er in seinem Auftreten? Das Gute. Sehr gut. Na, der Teufel kommt daher in dieser leuchtenden Gestalt. Er kommt daher verstellt als ein Engel des Lichts. Er erweckt den Anschein. Ich gehöre auf die gute Seite. Das ist sein großer Trick. Und das ist bis heute so geblieben, verstehen wir, dass der Teufel, dass die Verführung eine fromme Verführung am Ende ist für die Gemeinden. Dass der Teufel sich verstellt als ein Engel des Lichtes. Das ist eine fromme Verführung. Paulus ermahnt die Ältesten von Ephesus, als er weggeht und sagt ihnen was? Apostelgeschichte. Was sagt er denn ab den Ältesten in Ephesus, bevor er seine Reise nach Jerusalem antritt, wo er weiß, es wird dann nach Rom gehen für ihn? Na, der hat das vorausgeahnt. Und dann trifft er noch einmal sich mit den Ältesten, Apostelgeschichte 20. Und dann gibt er ihnen eine Information mit einem ganz wertvollen Rat. Was sagt er ihnen? Super, nach mir werden reisende Wölfe kommen. Jetzt wäre das für die Schafherde noch relativ einfach, so einen Wolf zu erkennen. Aber dann führt er weiter aus. Und es werden aus eurer Mitte Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Seht ihr, die Verführung ist eine fromme Verführung. Wie kann ich denn eine fromme Verführung nur erkennen? Was muss ich tun? Wie kann ich fromme Verführung erkennen? Ich muss mich im Wort Gottes auskennen. Ganz genau, da kommen wir gleich noch drauf, werden wir gleich sehen. Das ist der Schlüssel. Ne? Dieses Bergen in Christus ist auch ein Bergen in seinem Wort. Jesus und sein Wort, das ist eine Einheit, das kann ich nicht voneinander trennen. Na, nicht so ein emotionales, ich berge mich mal in Jesus, sondern Bergen in Jesus ist auch ein Zuflucht nehmen hinein in die Schrift und in sein Wort. Und dass ich mich da hineinbegebe, dass ich da drin geborgen bin. Ja? Es ist eine fromme Verführung. Aber diese Verführung beinhaltet noch etwas. Wer hat denn dieser Schlange, dieser Nahasch, diesen Ausdruck gegeben, die leuchtende Gestalt? Wer hat denn die benannt? Ja, der Adam selbst. Das heißt, was war denn der Adam von dieser Schlange? Das kommt ja schon im Namen zum Ausdruck. Was muss er gewesen sein? Was muss er gewesen sein, als er diese Schlange betrachtet hat? Na, das ist ja im Hebräischen immer wieder so üblich, dass die Nomen, die verwendet werden, na, oder auch die Namen, die drücken etwas aus. Na, Nomen zum Beispiel kommen im Normalfall von Verben, die irgendetwas darstellen, was man tun oder anfassen kann, was man sehen kann. Na? Zum Beispiel der Hund. Das Wort beinhaltet den Gedanken des Zubeißens. Na, das kann ein Hund gut, oder? Und diese Schlange beinhaltet den Gedanken einer leuchtenden Gestalt. Was war er also von dieser Schlange? Der war fasziniert. Der war fasziniert von ihr. Das fällt noch an einer Stelle auf, als diese Schlange nämlich spricht zu Adam und Eva. Stellt euch mal vor, ihr geht spazieren im Wald und plötzlich steht ein Eichhörnchen neben euch und fängt an, mit euch zu reden. Na, wie geht's einem da? Da würde man schon ein bisschen skeptisch werden und sich überlegen, was mit diesem Eichhörnchen los ist oder ob man selber was Falsches gefrühstückt hat. Ne? Also, aber Adam und Eva scheinen überhaupt nicht überrascht zu sein, dass die Schlange mit ihnen spricht. Die waren fasziniert von dieser Schlange. Und das ist eine ganz große Gefahr. Der Teufel benutzt gerne gerade diese Dinge, von denen wir fasziniert sind. Warum benutzt er gerade gerne diese Dinge, von denen wir fasziniert sind? Warum macht er das? Jawohl, dann hat er die volle Aufmerksamkeit. Was noch? Was passiert, wenn ich von einer Sache fasziniert bin? Oder was ist die Gefahr, wenn ich von einer Sache fasziniert bin? Dann bin ich weniger kritisch, dann werde ich unnüchtern, verstehen wir? Okay? Ich darf mir mal die Frage stellen, was fasziniert denn mich in meinem Leben? Und wo werden vielleicht gerade diese Personen, die mich faszinieren, oder diese Dinge, die mich faszinieren, zu einem Einfallstor? Jetzt möchte ich es so mal ausdrücken, ganz drastisch ausdrücken, für die Mächte der Finsternis in mein Leben. Was fasziniert mich? Seht ihr, dass ich von etwas fasziniert bin, ist keine Sünde. Die Frage ist, was diese Faszination mit mir anrichtet. Das ist das Thema. Der Teufel kommt also daher, ne, listig, deswegen tarnt er sich, damit er nicht erkannt wird, und er tarnt sich fromm, haben wir erkannt. Ne? Und er benutzt gerade das, was die Menschen hier fasziniert, um ihre Aufmerksamkeit zurückzudrängen. Und das ist genau das Vorgehen, das er auch heute noch nutzt. Wie geht es denn dann weiter in diesem ersten Vers? Was tut er dann als nächstes? Also, er kommt daher listig in der Verkleidung der Schlange, ne, er benutzt die Schlange. Was macht er jetzt weiter? Was könnt ihr als nächstes lesen über den Teufel? Was tut er? Sehr gut. Er stellt Gottes Wort in Frage. Jetzt gehen wir noch eins dazwischen. Da ist noch etwas betont. Schaut nochmal in euren Text hinein. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er redet. Das ist der Punkt. Er beginnt das Gespräch, gell? Mit der Eva. Seht ihr? Das heißt, er ist es, der diesen Kontakt herstellt. Er ist es, der dieses Gespräch sucht. Er ist es, der hineinbricht in diese Welt der Eva. Und das ist heute nicht anders, als es damals war. Jetzt kann ich sagen, ich halte mich von all diesen Dingen fern, und doch werde ich erleben, dass der Teufel mir seine Gedanken versucht einzutrichtern. Wie macht er das denn? Wie spricht denn der Teufel? Welche Schlangen kann er denn benutzen heute beispielsweise? Die Medien beispielsweise. Ne? Und wenn wir mal sehen, was in den Medien alles gesprochen wird, was da alles gezeigt wird, was uns alles eingetrichtert wird an antichristlichem Gedankengut, dann ist das schon gewaltig. Ne? Ja? Gerade über die Medien. Bücher, Fernsehen, Filme. Was werden wir damit? Gedankengut konfrontiert, das im Widerspruch zu dem steht, was die Schrift sagt. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Das kann er nutzen. Unsere Gefühle. Wie oft stehen unsere Gefühle im Widerspruch zum Wort Gottes? Haben wir vielleicht alle schon erlebt. Da stehen wir auf und uns geht's so richtig gut, oder? Und dann wissen wir, was wissen wir? Ach, der Herr ist da. Na? Am nächsten Tag stehen wir auf, uns geht's gar nicht gut. Und dann fragen wir, Herr, bist du da? Was hat er denn versprochen, Matthäus, ganz am Schluss? Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Das gilt, ob du dich so fühlst oder ob du dich nicht so fühlst. Merke etwas, gell? Selbst unsere Gefühle können zu so einem Kanal werden, der uns verleitet, die Dinge zu tun, die im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Also, der Satan spricht hinein, aber jetzt passiert etwas Interessantes. In diesem Sprechen des Satans liegt auch eine Chance, nämlich welche? Was passiert denn, wenn ich mit jemandem rede? Was offenbare ich in dem Moment? Was offenbare ich, wenn ich mit jemandem spreche? Wo kommt es her, was ich rede? Bitte? Wo kommt es her, was ich rede? Super, aus dem Herzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich rede, wird auch offenbar werden, was in meinem Herzen ist. Ich kann das schon ein Stück weit unterdrücken und verstecken, ne? Aber wie hat mal ein Bruder zu mir gesagt, in der Seelsorge, Holz schwimmt immer oben. Ne? Es wird immer sichtbar, was wirklich im Herzen ist, an dem, was Menschen reden und tun. Das heißt, in dem Moment, wo der Teufel hineinspricht in dieses Leben der Eva, wo der Teufel das Sprechen anfängt, da liegt auch eine Chance. Nämlich jetzt kann ich vergleichen, was dieses Sprechen Satans beinhaltet, und ich kann es vergleichen mit dem, was Gott gesprochen hat. Und dann kann ich erkennen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Und das ist wichtig, dass wir das lernen zu tun, dass wir die Dinge, die auf uns einströmen, das, was unser Denken prägen und beeinflussen will, unser Handeln prägen und beeinflussen will, wo auch immer das herkommt, dass wir es prüfen und uns fragen, ist es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes oder nicht. Und dann werden wir sehr schnell erkennen, wo die Dinge herkommen. Ja? Es gibt ja in der geistlichen Welt am Ende des Tages keine neutrale Schweiz, oder? Verstehen wir? Ich kann prüfen, da liegt auch eine Chance, aber dazu muss ich Gottes Wort kennen und ich muss es auch ernst nehmen. Und das weiß der Teufel auch. Und deswegen beginnt er jetzt einen ganz perfiden Schachzug. Was tut er jetzt? Er spricht und was spricht er? Jetzt schauen wir mal in diesen Inhalt. Was spricht er zu Eva? Wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt gehört, ich glaube zweimal wurde schon erwähnt, sollte Gott gesagt haben. Jetzt ist es aber interessant, schaut bloß mal vielleicht in den Vers 1 nochmal hinein, da steht nicht nur Gott, sondern was steht da? Gott, der Herr. Wenn wir einmal durch die ersten drei Kapitel oder die ersten zwei Kapitel des Buches Mose gehen, dann werden wir feststellen, im ersten Kapitel beim Schöpfungsbericht steht immer Gott. Da steht immer Gott. Ab Kapitel 2, Vers 4 steht immer Gott, der Herr. Was ist der Unterschied? Was bedeutet denn dieses Herr? Was steht denn da? Weiß das jemand? Was steht da? Was heißt dieses Herr im Original? Okay. Da steht im Hebräischen was für ein Ausdruck? Yahweh. Sehr gut. Und wer ist denn Yahweh? Wer ist Yahweh? Wer ist Yahweh? Was heißt denn Yahweh? Ich bin. Ja, das kommt von dem hebräischen Verb für sein. Das heißt so viel wie ich bin. Na, im Sinne aber nicht nur von einem philosophischen Ich bin, sondern ich bin die Quelle alles dessen, was existiert und was da ist. Das ist Yahweh. Und wer gebraucht denn jetzt die Ich-Bin-Worte für sich, mit und ohne Zusatz? Wer gebraucht die für sich? Jesus Christus. Yahweh ist Jesus Christus. Jesus ist Yahweh. Na, also beispielsweise auf dem stürmischen Meer den Jüngern entgegenkommt, da sagt er, fürchtet euch nicht. Ich bin's. Na, im Griechischen steht Ego Emi. Das heißt einfach, ich bin. Verstehen wir? Gell, Jesus, ich bin. Na, oder denkt man nur dran, als die Sadduzäer mit ihm reden und es um diese Auferstehung von den Toten geht, da sagt Jesus zu ihnen, ehe Abraham ward, bin ich, ich bin. Jesus ist Yahweh. Und was ist denn Jesus? Wer ist Jesus? Was erleben wir, wenn wir auf Jesus schauen? In Jesus wird Gott Mensch, um uns zu retten. Das heißt, Yahweh spricht von Beziehung Gottes zum Menschen. Wenn der Ausdruck Gott steht, dann steht im Hebräischen einfach Elohim. Das ist der große Schöpfergott, der über allem ist. Elohim. Und jetzt kommt hier immer wieder Elohim Yahweh. Das heißt immer wieder, dass Gott, dass dieser Elohim und Yahweh eine Einheit sind. Und jetzt ist es interessant, als die Schlange mit Adam und Eva zu sprechen beginnt, gebraucht sie nicht das Wort Yahweh, sondern nur Elohim, nur Gott. Warum? Warum redet sie nicht vom Gott, der Herr? Warum redet sie nicht von Yahweh, Elohim? Warum redet sie nur von diesem Schöpfergott? Was ist die Folge? Was schafft sie? Supergut, sie schafft eine Distanz. Und das ist ganz wichtig, das ist es, was der Teufel erreichen will. Verstehen wir? Wenn wir ihn erkennen über sein Wort, und Beziehung läuft immer übers Wort, oder? Beziehung läuft immer über Begegnung und Gespräch und Austausch. Und so ist es auch in der Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Er begegnet uns in seinem Wort. Dann muss er eine Distanz schaffen. Wenn er will, dass unser Glaube ins Wort erschüttert wird. Eine Distanz zwischen uns und dem lebendigen Gott. Und das schafft er schon hier in seiner Sprache. Er redet nicht von Yahweh, vom Beziehungsgott, sondern er redet von dem fernen Schöpfergott. Er versucht, Distanz zu schaffen. Und genau das versucht er auch in unserem Leben. Gibt's ganz einfache Mechanismen. Na, da ist man in Sünde gefallen. Vielleicht zum wiederholten Mal. Zum viel wiederholten Mal an derselben Stelle. Was kommen jetzt vielleicht für Gedanken? Oder will man beten? Und was kommen jetzt für Gedanken? Was kommen jetzt für Gedanken? Du willst noch beten? Wie soll Gott dich denn noch gebrauchen, wo du es so versagt hast? Jetzt kommst du zum 10. Mal mit derselben Sache. Sind das Gottes Gedanken? Natürlich nicht. Da ist einer, der versucht, Distanz zu schaffen zwischen uns und dem lebendigen Gott. Hat Gott, und jetzt kommt der zweite Teil, wie er Distanz schaffen will, wirklich gesagt. Das heißt, der stellt nicht in Frage, dass es Gott gibt. Na, das wäre unter den Christen auch ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Na, der stellt auch nicht in Frage, dass Gott gesprochen hat, sondern was sagt er nur? Hat Gott wirklich gesagt? Sag mal, verstehst du das wirklich richtig, was da steht? Und natürlich ist es wichtig, dass wir lernen, die Schrift in ihrem Kontext zu lesen. Verstehen wir? Gell? Das ist schon richtig. Aber der Teufel beginnt ganz grundsätzlich die Dinge in Frage zu stellen. Und damit tritt er auf als einer, der sogar noch was Gutes für uns will, der uns helfen will, die Schrift, Gott, ist richtig zu verstehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Seht ihr, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang einmal uns ein bisschen Gedanken machen, woher wir eigentlich kommen. Was eigentlich unser Denken hier in Mitteleuropa über die letzten 200 Jahre geprägt und verändert hat. Ja, ist jemand, der Name Hegel ein Begriff? Ja, ein großer Philosoph am Ausgang des 18., Eingang des 19. Jahrhunderts. Und er hat ein Thema wiederentdeckt und salonfähig gemacht, das man Dialektik nennt. Sagt das jemand was, Dialektik? Ah, spannend. Ne? Ist ganz interessant, Dialektik bedeutet letztlich, dass ich eine These habe und eine Antithese. Und aus These und Antithese bilde ich eine Synthese. Ne? Das heißt, da gibt es einen, der behauptet das und der andere behauptet das Gegenteil. Was die Wahrheit ist, können wir nie so richtig wissen. Da sind wir zu klein dafür. Es ist ja eh alles im Fluss, hat er gesagt. Ne? Es bewegt sich immer alles und wickelt sich weiter. Ne? Und aus dem Ganzen bilde ich jetzt eine Synthese. Und damit ist dieser Kompromiss zwischen These und Antithese, das ist etwas, was wertvoller, was höher ist, wie das, was ich vorher hatte. Kennen wir diese Gedanken? Ah, die kennen wir gut. Und dieses System wurde dann aufgegriffen, vor allem unter Barth und in die Theologie gebracht. Ne? Als Wort Gottes Theologie, so wurde das damals genannt. Ne? Barth und auch Bultmann war da mit dabei. Ne? Und dann hat sich die Dialektik auf die Theologie übertragen. Ne? Die Bibel ist Gottes Wort. Antithese? Was wäre die Antithese dazu? Bibel ist Gottes Wort, wäre die These. Die Antithese? Es ist Menschenwort. Also machen wir jetzt eine Synthese, damit wir wieder zusammenfinden. Was könnte die Synthese sein aus dieser These und der Antithese? Das ist dann das Ergebnis des Ganzen, ne? Richtig? Was wäre die Synthese? Ne? Die Synthese wäre, also, es ist schon Gottes Wort, aber, ne? Die Menschen, die das geschrieben haben, die waren jetzt nicht wirklich, die haben das mit ihren eigenen Worten aufgeschrieben. Verstehen wir? Und schon kommen wir so ein Stückchen weg davon. Und so können wir das immer weiter bauen. Und was passiert in der Folge? Immer dieser These, dann haben wir eine Synthese, die wird wieder zu einer neuen These. Dann gibt es wieder eine neue Antithese. Und was passiert jetzt in der Folge? Was passiert? Jawohl, wir entwickeln uns Stück für Stück weg davon. Und es beginnt immer wieder ein Gedanke immer größer zu werden in uns. Nämlich welcher? So diese absolute Wahrheit, die gibt es nicht. Und jetzt denkt mal hinein, wie unsere Gesellschaft heute gestrickt ist. Was unsere politischen Entscheidungen bestimmt. Was Entscheidungsfindungsprozesse bestimmt. Es ist immer die Rede, die eine Wahrheit, das gibt's nicht. Man versucht immer aus These und Antithese eine Synthese zu bilden. Das hat unser Denken zutiefst geprägt. Auch uns, die wir heute Morgen hier sind. Aber es gibt eine absolute Wahrheit. Und es ist Gottes Wort. Und da kann ich Thesen und Antithesen und Synthesen bilden, so viel ich will. Gottes Wort ist Wahrheit. Der Herr Jesus sagt, mein Wort ist Wahrheit. Ist es das für mich auch noch? Oder bin ich auch schon an dem Punkt, wo ich anfange, über Stellen, die mir vielleicht unbequem sind oder die heute in unsere heutige Zeit nicht mehr so hineinzupassen, anzufangen zu überlegen, wie könnte man das noch auslegen? Wie kommen wir da weg davon? Dass ich eine These habe und eine Antithese und daraus irgendwo eine Synthese bilde und mich dabei vielleicht noch klug halte, weil ich ja jetzt einen höheren Erkenntnisstand habe als vorher. Die Bibel ist Gottes Wort. Der Teufel versucht, ganz fromm verkleidet, genau das in Frage zu stellen. Da kommt er dann daher und das sind dann, ja, da müsst ihr die historischen Hintergründe berücksichtigen. Ja, wenn es die historischen Hintergründe zu berücksichtigen gäbe, dann würde das auch im Kontext deutlich werden. Die gibt's diese Stellen, gar keine Frage. Aber dann wird das aus dem Kontext deutlich. Oder da geht es um Aufgaben in der Gemeinde, na, wo man dann Rollen, wie Gott sie gegeben hat, vertauschen will. Und dann sagt man, ja, aber ich habe doch erlebt, der ist so begnadet, oder die Person, na, verstehen wir. Und dann lassen wir uns vielleicht von Erlebnissen leiten. Machen wir das nicht. Am Ende ist Gottes Wort der entscheidende Maßstab. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Was macht er jetzt weiter, der Teufel? Ich würde 5 Minuten ungefähr überziehen. Ich hoffe, das ist recht. Ne? Wenn nicht, dann machen wir 10. Also, ne, da steht, was macht er jetzt weiter? Hat Gott wirklich gesagt und was sagt er jetzt, der Teufel? Super gut. Und jetzt verdreht er Gottes Wort. Ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Jetzt verdreht er Gott. Und das ist genau das, was der Teufel tut. Weiß jemand den griechischen Ausdruck für den Teufel? Diabolos. Na, der Diabolos, das bedeutet der Durcheinanderwerfer. Im Übrigen kommt dieser Ausdruck im Neuen Testament 38 Mal vor. 35 Mal bezeichnet er den Teufel und 3 Mal wird er auf Menschen angewandt. Und da ist immer übersetzt mit verleumderisch. Na? Das heißt, zum Beispiel im Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 11, na, da ist die Rede von verleumderisch und da steht Diabolos. Das heißt, ein Mensch, der verleumderisch handelt, ist ein Diabolos. Das ist einer, der durcheinanderwirft und durcheinanderbringt. Und genau das macht der Teufel. Seht ihr, und das ist genau das Ende auch all dieser Diskussionen. Da weiß man am Ende gar nicht mehr, was man glauben soll. Der bringt alles durcheinander. Lasst uns wieder zurückgehen. Vielleicht erscheint es vielen naiv, einfach zu glauben, was die Bibel sagt. Aber es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Das werden wir erleben. Der Teufel verdreht alles, aber er schafft damit noch etwas. Was schafft er jetzt bei der Eva? Er redet von allen Bäumen im Garten, ganz unscheinbar. Ist es nicht verboten, von all diesen Bäumen zu essen? Die Eva antwortet, und die antwortet etwas naiv tatsächlich, denn wir sollen doch von allen Bäumen im Garten dürfen wir essen, nur von dem einen nicht. Das heißt, was hat der Teufel jetzt schon geschafft bei der Eva? Was hat er geschafft? Wo geht ihr Blick jetzt hin? Auf genau diesen einen Baum, den sie nicht hat. Statt dass sie sich erfreut an all den Bäumen, die sie essen darf. Und die müssen doch herrlich gewesen sein. Es war doch noch eine Schöpfung vor dem Sündenfall. Wie wunderbar muss dieser Garten ausgeschaut haben. Wie herrlich müssen diese Bäume und Früchte gewesen sein, von denen die essen durften. Jetzt hat es der Teufel schon geschafft. Evas Blick bleibt an dem einen Baum hängen, den sie nicht nehmen darf. Na, was lernt man denn in der Fahrschule, wenn man nachts fährt und ein anderes Auto entgegenkommt? Wo soll man nicht hinschauen? In das Licht des anderen Autos. Warum nicht? Bitte? Das blendet was noch. Da, wo man hinschaut, fährt man hin. Mein Papa hat da eine nette Geschichte erlebt. Darf ich hier schon erzählen, auch wenn manche ihn kennen. Der hat eine Phase gehabt, da ist er Motorrad gefahren und dann kam er etwas zu schnell in eine Kurve und dann hat er den Bordstein gesehen und dann hat er immer auf den Bordstein geschaut mit der Hoffnung, nicht gegen den Bordstein zu fahren. Wo ist er hingefahren? Natürlich gegen den Bordstein. Man fährt dahin, wo man hinschaut. Ne? Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben auch. Der Teufel lenkt den Blick der Eva genau auf diesen Baum, den sie nicht haben soll. Verstehen wir? Der David hatte so viele Frauen. Und wo bleibt sein Blick hängen? An der einen Frau, die nicht ihm gehört. Und jetzt überlegen wir mal, wie schnell das auch in unserem Leben so geht, dass unser Blick an dem hängen bleibt, was wir nicht haben, was wir vielleicht nicht haben dürfen oder sollen. Und dann beherrscht das unsere Gedanken. Das will ich haben. Seht ihr, es ist interessant. Ne? Ich habe ja daheim, haben wir gerade wieder die spannende Situation, ne, mit unserer kleinen Tirza, die ist jetzt 1,5 Jahre alt. Ne? Und wenn so ein Kind etwas hat, was es nicht nehmen soll, und du nimmst es ihm einfach weg, was passiert? Da gibt es ein Geschrei. Was mache ich also? Ich muss ihr einfach nur was anderes geben, woran sie mehr Freude hat. Dann ist kein Geschrei. Das ist genau das, was die Bibel tut. Es kann nur dasselbe wieder zurückgeben, das wäre Katastrophe. Ne? Das wäre fatal. Ne? Also, das ist genau das, was die Bibel tut. Wenn sie zum Beispiel im Neuen Testament sagt, dass der gestohlen hat, nicht mehr stehlen soll, dann setzt Paulus noch was hinzu. Sondern der arbeite mit seinen Händen, ne, damit er was hat, das es anderen wieder mitteilen kann. Oder wenn er sagt, er soll nicht mehr lügen, dann sagt er dazu, sondern rede die Wahrheit. Das heißt, die Bibel lenkt unseren Blick immer wieder auf das, was wir stattdessen tun sollen. Und bleibt nicht an dem hängen, was wir nicht tun sollen. Der Teufel schafft's, Evas Blick auf das zu lenken, was sie nicht haben kann und soll. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Die Eva gibt in ihrer Antwort nämlich auch einiges preis. Wenn wir da nochmal hineinschauen, was hält denn die Eva nur zurück? Was hält die Eva zurück? Vers 3. Was hält sie zurück, von diesem Baum nicht zu essen? Was bewegt die Eva, als sie jetzt über diesen Baum spricht? Damit ihr nicht. Was hat die Eva? Ja, Todesangst, Angst vorm Tod, die hat Angst vor der Strafe. Das heißt, und das ist der nächste Trick, den der Teufel jetzt ansteuern wird. Alles, was die Eva hält, ist ihre Angst vor der Strafe. Ein paar Jahrtausende später, ne? So, jetzt müsste ich innerlich etwas rechnen, ungefähr 2000 Jahre später, gab es einen Mann, der war auch in großer Versuchung. Der Josef in Ägypten. Ja? Und als er dort bei der Frau des Potiphar stand, und die drang ja jeden Tag auf ihn ein. Es war ein junger Kerl in der Blüte seiner Kraft, seines Lebens, verstehen wir. Und diese Frau war allein, ihr Mann war nicht da. Da kann man sich vorstellen, was das für eine Versuchung gewesen ist. Und was hält er der Frau des Potiphar entgegen? Wie sollte ich so ein Unrecht tun und wieder Gott sündigen? Das heißt, was hält denn Josef zurück? Die Liebe zu seinem Gott. Das ist der springende Punkt. Und ich muss mich einmal fragen, was hält mich denn zurück von den Dingen, die ich nicht tun soll? Ist es nur die Angst vor der Strafe oder ist es die Liebe zu Jesus, die mich bewegt? Was bewegt mich? Verstehen wir? Wenn es nur die Angst vor der Strafe ist, ist es manchmal schon auch wichtig, dass man die kennt, ne, dass man um die Strafe weiß. Ne? Aber das Entscheidende in meinem Leben ist die Frage, ob es die Liebe zu Jesus wird. Das hat viel mehr Kraft als die Angst vor der Strafe. Alles, was der Teufel bei der Eva nur noch tun muss an dieser Stelle, ist, ihr die Angst vor der Strafe nehmen. Dann wird sie zugreifen. Was hält mich? Ist es die Liebe zu Jesus oder ist es die Angst vor der Strafe? Und noch etwas wird ganz deutlich, ein großes Problem bei der Eva. Schaut man in ihre Antwort nochmal hinein. Was antwortet sie? Von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt. Und was sagt sie jetzt? Was hat Gott gesagt? Sonst müsst ihr sterben. Hat Gott es wirklich gesagt? Nein, was hat Gott denn gesagt? Was hat Gott wirklich gesagt? Was hat er gesagt? Ihr sollt nicht davon essen, sonst müsst ihr sterben. Das ist spannend. Die Eva hat ein großes Problem, nämlich welches? Sie kennt Gottes Wort nicht genau. Und es ist ein Riesenproblem. Warum ist das ein Riesenproblem? Wenn sie überzeugt ist, rührt sie nicht mal an, sonst müsst ihr sterben. Und dann kommt dieser Moment, wo sie die Frucht anlangt. Was passiert? Was passiert? Nichts. Aber damit passiert doch etwas, nämlich was? Was ist die Eva in dem Moment, wo sie an die Frucht langt und nichts passiert, überzeugt? Dass die Schlange recht hat und dass Gott gelogen hat. Aber das Problem ist, Gott hat gar nicht gelogen. Das Problem ist, sie kannte Gottes Wort nicht genau. Und das ist ein großes Problem. Kenne ich Gottes Wort genau? Vor Jahren, ich beschäftige mich immer wieder mit solchen Themen, ist mir eine Marienerscheinung, ein Bericht über eine Marienerscheinung in die Hand gefallen. Und diese Marienerscheinung hat gesagt, dass Jesus ihren Auftrag gegeben hätte, etwas weiterzugeben. Hat dann eben gesagt, dass die Worte ihres Sohnes nicht wirkungslos vergehen werden. Und da habe ich kurz gestutzt und gedacht, das ist ja interessant. Was sagt denn der Herr Jesus über sein Wort? Das ist nur ein ganz kleiner Unterschied. Aber was sagt der Herr Jesus? Meine Worte werden nicht vergehen. Und was hat die Schlange dazu gesetzt in Form dieser dämonischen Erscheinung? Wirkungslos. Und damit hat sie den ganzen Sinn verändert. Was sagt sie nämlich damit? Dass die Worte Jesu vergehen werden. Zwar nicht wirkungslos, aber sie werden vergehen. Aber Jesus sagt, mein Wort wird nicht vergehen. Verstehen wir? Kenne ich Gottes Wort und vor allem kenne ich es genau? Weiß ich wirklich, was da steht? Das ist eine große Herausforderung. Und ich merke damit noch etwas. Es ist auch nicht sinnvoll, in irgendwelchen Regeln zu Gottes Wort etwas dazu zu setzen. Die Pharisäer haben das auch probiert. Gell? Das war ja ein guter Gedanke, nachdem die ganze Geschichte mit Babylon und Gottes Gericht und mit den Übertretungen gekommen war, haben sie gesagt, wir bauen da außenrum so einen Zaun von Geboten und dann können wir schon mal sicherstellen, wenn diese Gebote gehalten werden, kommt man schon gar nicht dazu, Gottes Gebote zu übertreten. Am Ende hat es nicht funktioniert. Ich soll nichts wegnehmen von der Schrift, aber ich soll auch nichts dazusetzen zur Schrift. Das ist ganz wichtig. Die Eva kannte Gottes Wort nicht genau. Und an dieser Stelle jetzt, und damit schließen wir, lässt der Teufel dann sozusagen die Katze aus dem Sack. Gell? Ihr werdet nicht sterben, sagt er. Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Jetzt kommt der letzte Stoß. Jetzt hat er Distanz geschaffen. Er hat Zweifel in Gottes Wort gesät. Und jetzt kommt der letzte Stoß des Satans. Was zieht er jetzt mit dieser Aussage in Zweifel? Die Details können wir nicht mehr alle betrachten, aber diesen letzten Gedanken nehmen wir noch mit. Was zieht er damit jetzt in Zweifel? Gott hat gelogen und am Ende geht es ihm gar nicht um euch, sondern nur um sich selbst. Das heißt, Gott hat euch nicht lieb. Das ist der springende Punkt. Am Ende zieht er Gottes Liebe in Zweifel. Und dann kennen wir diese Stunden, wenn es dunkel wird um uns herum. Und wo auf einmal diese Gedanken in einem hochkriechen, und diese Zweifel an Gottes Liebe und Gottes Treue. Und es ist so wunderbar, wenn wir einmal Johannes 11 lesen, das ist die Geschichte von der Martha und der Maria und dem Lazarus. Und da wird der Lazarus todkrank und die Martha und die Maria schicken extra einen Boten zu Jesus und er kommt zu Jesus. Und was macht Jesus? Jawohl, er bleibt doch 3 Tage weg. Jetzt stellt euch mal in die Situation der Maria und der Martha, wie muss es der gegangen sein? Warum hilft Jesus nicht? Warum kommt er nicht? Was kommen jetzt für Gedanken? Hat er uns wirklich lieb? Wie ist es wirklich bestellt um seine Treue und seine Liebe? Und jetzt, wenn wir dieses Kapitel 11 einmal lesen würden, dann kommt etwas Interessantes. An dieser Stelle ist ein Vers eingeschoben, der passt gar nicht in die Erzählung. Während der Herr Jesus jetzt bleibt und den Lazarus sterben lässt, kommt ein Vers eingeschoben. Ich glaube, der Vers 6 ist es. Und da heißt es, Jesus aber hatte Martha und Maria und den Lazarus lieb. Wie wenn Gott es unterstreicht, mitten hinein in diese dunklen Stunden, in denen wir Gott nicht mehr verstehen, in denen der Teufel uns versucht anzugreifen und deutlich und uns dahin zu bringen, zu glauben, dass Jesus uns nicht lieb hat, dass er uns vergessen hat. In diese Stunden hinein ist dieser Vers wie ein Unterstrich. Jesus liebt dich, ganz gewiss. Denn die Bibel sagt mir dies. Verstehen wir? Das ist gewaltig. Und das darf ich mitnehmen. Auch wenn ich ihn in seinem Handeln manchmal nicht mehr verstehe. Er liebt mich. Und er hat mich nicht vergessen. An der Stelle müssen wir aufhören. Es gäbe noch manches Wertvolle in diesem Kapitel zu betrachten, aber sonst kriege ich ein Problem. Ich kann euch nur ermutigen, daheim diese ersten 6, 7 Verse ruhig noch ein bisschen zu studieren. Und wir werden noch so manches entdecken können, über das, wie der Teufel hier vorgeht. Welche Einfallstore er benutzt, ich kann euch auch nur empfehlen, lest dann mal 1. Johannes 2, Vers 15 in Kombination zum Vers 6, auch das ist spannend. Ja. Ich möchte schließen mit einem ganz anderen Gedanken, nämlich mit dem, den wir am Anfang hatten. In Anbetracht dieser List des Satans und im Bewusstsein unserer Schwäche, lasst uns unsere Zuflucht nehmen zu Jesus. Und auch wenn wir gefallen sind, ist er derjenige, der fertig wird mit der Schuld und den Verfehlungen meines Lebens. Verstehen wir? Und wenn ich nichts anderes habe als die Gnade, auf die ich mein Vertrauen setze, dann habe ich genug. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, setzt euer Vertrauen ganz auf die Gnade, die euch in Christus Jesus angeboten wird. Und das wollen wir tun. Gerade in Anbetracht unserer Schwachheit, unseres Versagens, auch unseres Schuldigwerdens. Jesus kommt, nachdem Adam und Eva gefallen sind, in den Garten, um zu retten. Und das gilt auch für unser Leben. Und auch wenn ich zum 10. oder 20. Mal gefallen bin an derselben Sache, dann bleibt es dabei, dass seine Gnade größer ist. Und dass ich auf ihn schauen darf und mich an ihm freuen darf, der fertig wird. Mit der Schuld meines Lebens, der die Schlange besiegt hat und der mir die Kraft gibt, auch, dass mein Leben ans Ziel kommt, das er gedacht hat. Er ist Anfänger und Vollender. Wir wollen wissen um die Tücken der Schlange, aber unser Blick soll an ihm hängen und nicht auf der Schlange. Und damit schließe ich und möchte noch beten. Herr Jesus, und da danken wir dir für dein wunderbares Wort und bitten dich, Herr, dass unser Blick an dir hängen bleibt, dass wir uns freuen an dir, an dem, was du in unser Leben gebracht hast, an dem, was alles uns in dir geschenkt ist. Herr Jesus, danke, dass du uns erkauft hast durch dein kostbares Blut. Danke, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast. Danke, dass du der Sieger bist über Sünde, Tod und Teufel. Gelobt seist du, Herr Jesus, in Ewigkeit. Amen.